Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vor 2 Wochen habe ich einen Text vorgelesen, den ich in einer anderen Gemeinde gefunden habe. Und da mich einige darauf angesprochen haben, möchte ich ihn heute noch einmal lesen, denn es geht um dieses Thema. Glaube, hilf meinem Unglauben. Denn ich wünsche unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft, dass es ein Ort sein kann, wo Menschen Hilfestellung und Begleitung erleben. Wenn Glaube und Unglaube oder Glaube und Zweifel aufeinandertreffen. Verdrängen wir unsere Zweifel nicht aus unserem Leben, sondern begegnen wir ihnen. Geben wir ihnen eine Chance in unseren Gottesdiensten, Hauskreisen, in unserer Jugend- und Kinderarbeit, in unseren Gebeten. Erschrecken wir uns und unsere Mitmenschen nicht mit starren Frömmigkeiten, in denen der Glaube und die Zweifel oder der Unglaube nicht bekannt sind, sondern lassen wir uns von Gott an die Hand nehmen und lassen Sie uns gemeinsam staunen über das Unglaubliche, was in der Gegenwart Gottes passiert. In diesem Sinne, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Ich glaube, hilf meinen Zweifeln. Vor 2 Wochen hat Werner Müller sich bezogen auf die Geschichte, wo Abraham Isaak opfern sollte, im ersten Buch Moses. Heute werden wir die Geschichte hören dort, wo dieser Spruch steht im Markus-Evangelium. Dort ist die Geschichte, wie gesagt, die des Heilung des besessenen Knaben. Aber auch im Brief des Jakobus finden wir eine Stelle, die Bezug auf Glauben und Unglauben oder Glauben und Zweifel nimmt. Und ich lese die Verse, also Jakobus Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Ihr bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die dem Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Wir hören jetzt vor der Predigt ein Vortragslied.
Ja, vielen Dank, dass du das vorgetragen hast, dich auf das Lied eingelassen hast. Ich finde es einfach sehr treffend für diesen Text, für diese Jahreslosung. Und vielleicht ist es so ein Lied, wo man öfters auch mal wieder spielen kann, weil ich glaube, wenn jedes Mal, wenn man singt, kommen wieder Dinge hoch und merkt, wow, ja, was hat das mit mir zu tun? Wo ist da Gott? Wo bin da ich? Ja, liebe Konstanzer, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, liebe Gläubige und liebe Zweifler, ich möchte heute mit einer Frage beginnen, die sich wahrscheinlich jeder von euch schon mal gestellt hat, zumindest jeder, der in irgendeiner Weise glaubt, nämlich die Frage, wie viel Glaube muss man haben? Wann habe ich genug geglaubt? Vielleicht eine Variation. Und sicherlich auch die Frage, welche Rolle spielt denn der Zweifel bei dieser ganzen Geschichte? Schließlich haben wir es gehört bei Jakobus, der ziemlich klar gesagt hat, wer zweifelt, ist wie eine Meereswoge unbeständig in all seinen Wegen und kann auch nicht erwarten, dass er etwas von Gott empfange. Jedes Mal, wenn ich das lese, ist es wie so ein Stich in mein Herz, ein Stich in meine Zweifel. Die Frage, Jakobus, ich meine, was willst du mir damit sagen? Es ist so demotivierend. Und ich finde es schön, weil in der diesjährigen Jahreslosung kommen diese Fragen in diesem einen Ausspruch des Vaters, wir werden darauf eingehen, ich glaube, hilf meinem Unglauben zur Sprache. Das ist wie so ein Brühwürfel, ja, der sich in der Suppe auflöst. Das, ja, oh, ja, helf mir mit dem, was mich beschäftigt. Und dieser Ausspruch des Vaters ist ein Höhepunkt einer unglaublich dramatischen Geschichte, Heilungsgeschichte, die Markus hier uns sehr ausführlich berichtet. Ich finde es erstaunlich, Markus ist das kürzeste Evangelium, tut aber manche Geschichten 3 bis 4 Mal so lang erzählen wie die anderen Evangelisten. Und das, was wir hier jetzt auch haben, Jahreslosung, kommt nur bei ihm vor. Nur er hat das uns überliefert. Und ich möchte lesen aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Wir merken schon 15 Verse. Und die Geschichte beginnt damit, so viel vorausgesagt, dass Jesus mit 3 seiner Jünger auf dem Berg der Verklärung ist. Der ist also gar nicht da. Der kommt das noch. Lasst uns beten. Herr, öffne uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Und sie kamen, also Jesus und die 3 Jünger, und sie kamen zu den anderen Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Und er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. In einigen Handschriften steht auch Fasten noch, Gebet und Fasten. Aber in den wichtigsten nicht. Aber ich glaube, es ist, beides hat was. Gebet und Fasten, vor allem aber das Gebet. Ich glaube, wir haben gespürt diese dramatische Geschichte. Ich möchte so 3 Aspekte rausgreifen. Einmal der Kleinglaube der Jünger. Damit ging es ja los. Man könnte auch sagen, ein bisschen dramatischer, das Unvermögen der Jünger. Und dann kommt der Unglaube des Vaters. Und dann kommt der Glaube Jesu. Der Kleinglaube der Jünger, die Geschichte beginnt damit, dass einige Jünger Jesu mit den Schriftgelehrten stritten. Und Auslöser des Streites war das Unvermögen der Jünger. Das Unvermögen, den Sohn des Vaters zu heilen. Die Jünger waren offensichtlich diesem Fall nicht gewachsen. Ihnen war es eben, wie Jesus sagte, nicht alles möglich. Jesus selbst war weit weg und er hatte sich, wie gesagt, auf dem Berg der Verklärung gefunden. Ich frage mich, was findet er vor, Jesus, als er von dem Berg mit den drei Jüngern runterkommt, die große Menge sah, Gespräch, Streitgespräch. Und Jesus findet also Jünger vor, die nicht im Namen Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes einen Jungen von einer tödlichen Krankheit heilen, sondern stattdessen findet er vor das Unvermögen seiner berufenen Jünger. Statt zu heilen, tun sie sich intensiv mit dem Volk und den Schriftgelehrten streiten. Statt Glaube findet er Unglaube und Unvermögen vor. Stellt euch diese Szene mal vor, als Jesus da dazukommt. Wie müssen sich die Jünger gefühlt haben? Da kommt ein Vater zu ihm mit einem kranken Sohn, eine ganz lange und schmerzhafte Leidensgeschichte. Und natürlich wollen die Jünger helfen. Und sie können auch helfen. Sie sind schon mehrfach losgeschickt worden von Jesus und waren begeistert von der Macht Jesu, wie sie Geister ausgetrieben haben, wie sie Kranke geheilt haben. Sie haben es schon gemacht. Und sie dachten sich vielleicht, hey, bei dem Menschen, bei dem Jungen, das ist so wichtig und dringend. Der Vater leidet ja bis zum Letzten. Und ausgerechnet da funktioniert es nicht. Der Glaube, ihre Erfahrung, das, was sie bisher immer so gemacht haben. Ich frage mich, weil am Ende kam ja Gebet. Haben die vorher nie gebetet? Haben die im Ausreden nie gebetet? Das war die Antwort Jesu. Gute Frage, ich will gar nicht länger darauf eingehen. Es ist ein eigenes Predigt. Da steckt ja brutal viel drin. Aber da stehen die Jünger da wie Trottel. Und für die Schriftgelehrten ist es ein gefundenes Fressen. Natürlich kommt der Herr und sagt, ja wie, das ist euer neuer Glaube? Das soll also die Kraft des Nazareners sein? Hohoho, sieht ja toll aus. Gerade hier, wo es ganz notwendig ist, versagt euer Glaube? Ich glaube, es muss brutal gewesen sein. Mitten in dieser Verletzlichkeit der Jünger, diese Angriffe der Schriftgelehrten. Sie stechen genau da zu, wo die Wunde blutet. Und es kommt zum Streit, sie wollen sich wehren. Und dann werden Argumente ausgetauscht. Und das Volk mischt mit. Aber gerade dem Volk zeigt sich eben nicht die kraftvolle Bewegung Gottes, also die heilende, zurechtbringende Bewegung Gottes, dem Bösen zu widerstehen, sondern dem Volk zeigt sich eine diskutierende Bewegung, eine streitende Bewegung. Wird Kirche nicht oft genau so erlebt? Gut, dass Jesus zurückkommt. Und wie immer schaut er nicht weg, wenn irgendwo gestritten wird, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, sondern er spricht es direkt an. Es ist erstaunlich, immer wieder, Jesus macht nirgends die Augen zu. Er lässt nichts laufen, einfach so. Sondern er fragt direkt, warum streitet ihr? Was streitet ihr? Was ist denn los? Wisst ihr noch, um was es geht? Da fragt Jesus also die Jünger und er fragt sicher auch die Schriftgelehrten. Hey, um was streitet ihr eigentlich? Um was geht's eigentlich? Aber weder die Jünger noch die Schriftgelehrten antworten Jesu, sondern erstmals in dem Text kommt der Vater des kranken Sohnes zu Wort. Er kommt auf ihn zu und erklärt ihm, warum sich hier alle versammelt haben und am Ende darüber in Streit gerieten. Und als er das sagte, seufzte Jesus und schreit, o du Glaubensloses, wir können übersetzen, und verdrehtes Geschlecht, bis wann muss ich noch bei euch sein? Bis wann muss ich euch noch aushalten? Ich finde es so erstaunlich, denn was sehen wir hier? Jesus ist offensichtlich frustriert. Jesus ist offensichtlich verärgert. Jesus ist offensichtlich enttäuscht. Hätte man vom Sohn Gottes nicht anderes erwarten können, dass er über den Dingen steht, dass er seine Emotionen zurückhalten kann, dass er sich beherrschen kann, mehr Selbstbeherrschung für den Sohn Gottes? Und stattdessen lässt er das raus und klagt hier an, nicht zu kurz. Statt die Jünger, wie man es vielleicht erwarten könnte, zu trösten und ihn sie aus der peinlichen Situation herauszunehmen oder zu schützen, konfrontiert er sie. Er lässt sie, ich weiß nicht, ich kann sie anders sehen, in ihrem Kleinglauben und Unvermögen einfach stehen und wendet sich zum Vater zu. Einfach mal vorstellen. Jetzt kommt der Unglaube zum Unvermögen der Jünger noch, der Unglaube des Vaters hinzu. Jesus fordert nämlich die Menge jetzt auf, ihm das Kind zu bringen. Erstaunlich, der Grund des Streites, der war schon gar nicht mehr da. Der war weg. Das Kind musste gebracht werden. Bringt mir mal den Jungen her. War nicht er der Grund, warum ich angefangen habe zu streiten? War das nicht die Ursache? Wo ist er denn? Und sie brachten ihn erstmal. Wie oft ist es so, dass wir über Dinge streiten und plötzlich entwickelt sich da eine Dynamik und man weiß am Ende gar nicht mehr genau, was war die Ursache? Warum streiten wir eigentlich? Und wie oft ist es peinlich, wenn wir dann merken, wie, wegen dem streitet ihr? Wegen diesem Pillepalle? Hier geht es doch ums Reich Gottes. Es ist herrlich, wie Jesus immer wieder den Fokus auf das Wesentliche legt. Es geht um Menschen, die Hilfe brauchen. Es geht um einen Vater, der verzweifelt ist. Und deswegen fragt ihn Jesus, wie lange er und der Sohn, beide, das schon durchmachen. Und dann fängt der Vater an zu erzählen. Und wir merken hier, dass hier ein orientalischer Vater spricht. Im Orient ist es zu allen Zeiten ganz wichtig bis heute, einen Sohn zu haben. Einen Sohn zu haben, der den Familienstamm weiterführt. Einen Sohn zu haben, der am Ende für die Eltern sorgt. Da gab es noch keine Rentenversicherung und Pflegeversicherung. Das waren die Kinder und der Sohn hat dafür garantiert, die Eltern zu versorgen und die Tradition der Familie fortzuführen. Und genauso sehen wir bei dem Vater, es ging um seinen einzigen Sohn und für ihn, für seine Gesundheit, hätte er alles getan. Und er hat schon viel getan. Und deshalb hat er ja seine ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt, von dem er schon viel gehört hat und ging dorthin. Aber Jesus war gerade nicht da, aber seine Jünger waren da und die haben doch auch schon geheilt. Also ging er zu den Jüngern, könnt ihr meinem Sohn helfen? Klar können wir. Ah, in dem Fall leider doch nicht. Und dann kam diese große erste Enttäuschung. Wenn die Jünger ihm nicht helfen können, wer kann dann noch meinem Sohn helfen? Wieso könnt ihr es nicht? Was ist denn los? Ihr habt doch schon so viel getan. Ihr habt doch so viel verkündigt. Ihr sagt immer, Jesus groß, ihr singt Lieder. Groß ist unser Gott, mächtig, allmächtig. Sollten wir nicht lieber singen, ohnmächtig, klein? War das seine letzte Chance? Muss sich der Vater jetzt seinem Schicksal beugen? Wer kennt nicht solche Gedanken? Man hat immer wieder etwas versucht, auf jemanden zuzugehen, versöhnlich. Und es gescheitert an sich selbst, an dem anderen, immer und immer wieder. Und irgendwann fragt man sich, ja, wo ist die Kraft Gottes? Ist es nur eine Frage der Zeit? Bis das Böse überhand gewinnt? Und dann stehen da also sowohl die Jesu-Jünger in ihrem Unvermögen, als auch der Vater in seinem Unglauben und Zweifel. Und beide brauchen Hilfe. Und dieses vielleicht, vielleicht kann Jesus selbst helfen. Wörtlich lesen wir, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Auch der Vater braucht Hilfe, unser. So erbarme dich über meinen Sohn, nein, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn wir das lesen, nach dem, was ich gesagt habe, ist es nicht allzu verständlich? Kann man noch mehr erwarten als das, was der Vater sagt, dass er Jesus jetzt bittet, aber wenn du kannst, dann hilf mir. Wie oft höre ich das in unseren Gebeten, wenn ich Gebetskreise habe? Herr, wenn du kannst. Wir formulieren es ein bisschen um. Wenn du willst, dann tu. Ist dieser Zweifel nicht verständlich und nachvollziehbar? Ich finde schon. Und doch Jesus konfrontiert den Vater mit seinem Unglauben und sagt deutlich, du sagst, habe ich richtig gehört? Du sagst, wenn du kannst. Und ich sage dir, alles ist möglich dem, der glaubt. Boah, das sitzt, oder nicht? Schon die Jünger konfrontiert, jetzt noch den Vater konfrontiert. Man hat den Eindruck, Jesus ist richtig gallig drauf. Was machen wir jetzt damit? Was macht ein verzweifelnder Vater mit so einer Aussage? Dem es offensichtlich jetzt klar geworden ist, er ist ungläubig. Er ist ein Zweifler. Und seine Jünger sind unvermögend. Und klar, ich glaube, die erste Reaktion wäre, er geht enttäuschend weg. Es sind nicht wenige, die enttäuschend weggegangen sind. Denke wie an einen reichen Jüngling. Der ist enttäuscht weggegangen. Der ist nicht da geblieben. Der ist weggegangen. Der hätte da bleiben können. Jesus hat ihn nicht weggeschickt. Jesus schickt niemanden einfach weg. Aber er ist weggegangen. Und der Vater hätte enttäuscht weggehen können. Er hat sich seinem Schicksal ergeben können. Aber stattdessen, und ich sag mal, Gott sei Dank, hat er, und ich glaube, hat er einen ganz ehrlichen Augenblick. Er lässt die Hosen runter, er wird ganz ehrlich und sagt, Jesus, im Grunde, du hast recht. Ich glaube, ich will eigentlich glauben, ich wünsche mir zu glauben, ich würde so gerne glauben. Hilf meinem Unglauben. Es geht nicht um den Sohn, sondern gell? Es geht plötzlich um den Vater. Hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, so sieht es doch bei uns aus. Oft wollen wir glauben und die Zweifel sind da. Oft beten wir und hoffen, aber wir wissen oft, ja gut, aber wir wissen nicht, ob es passiert oder nicht passiert. Das ist auch oft unsere Erfahrung. Und ich glaube, mit dieser Spannung lebt dieser Vater und mit dieser Spannung lebe auch ich. Ich fand es erstaunlich, ich bin so für mich nochmal berührt worden in meiner Geschichte. Viele von euch wissen es ja gar nicht. Oder vielleicht wissen sie es schon, aber ich habe das Theologiestudium abgebrochen. Ich bin nach dem 5. Semester nach Hause gegangen. Weil ich es einfach nicht mehr, weil ich diese Spannung in mir, diese Zweifel, die da waren, einfach nicht ausgehalten habe. Ich will da nicht tiefer eingehen, ihr könnt mich gerne auch mal eine Tasse Kaffee mal auch darüber fragen, es würde das sprengen, aber nur so viel vielleicht. Ich dachte, das Theologiestudium, wenn ich schon das machen muss, auf Berufung Gottes, dann finde ich dort Antworten, dann finde ich dort ja, Antworten, die mich befriedigen. Ich hatte ja so viele Fragen auch an die Bibel, an Gott. Und dachte, da gibt es endlich Antworten. Ich kann mich endlich intensiv damit beschäftigen. Ich habe freie Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Das war das Schöne daran. Und im Laufe der Zeit sind die Fragen immer mehr geworden. Sind die Probleme immer mehr geworden. Und ich dachte, ja, wie Bibel, aber das kann nicht sein. Wie, was stimmt denn jetzt und wie kann das sein? Und ich war so innerlich zerrissen. Ich hatte mir gehofft, dass der Glaube gestärkt wird. Ich hatte den Eindruck, mein Glaube ist gar nicht vorhanden. Wie kann ich in den Dienst gehen mit sowas? Und habe für mich gesagt, das geht nicht. Und so gehe ich nach Hause. Und meine Eltern waren damals schon getrennt. Und mein Vater hat mich aus der Wohnung rausgeworfen, weil er das überhaupt nicht sehen konnte, diesen Weg. Und meine Mutter hat mich eingeladen, komm doch zu mir. Aber die Wohnung war extrem klein. Und ich habe mich entschieden, zu meinem Vater zu gehen. Und was ich da erlebt habe, das war eine Gottesbegegnung. Mit und durch meinem Vater. Und dadurch kam ich wieder zurück ins Theologiestudium. Und erst später ist mir eigentlich klar geworden, warum ich in dieser Spannung übrigens bis heute auch lebe. Paulus kennt diese Spannung. Wenn er in 1. Korinther 13, Vers 12 schreibt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. 1. Korinther 13, Vers 12. Wir kennen es ja als Kapitel der Liebe, das hohe Lied der Liebe. Und dann sagt Paulus hier, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Und mit dieser doppelten Metapher, die Paulus hier benutzt, macht er zweierlei deutlich. Erstens, das war für mich so befreiend, Gottes Erkenntnis ist immer indirekt. Wir sehen Gott nicht unmittelbar. Er ist hier nicht so sichtbar da, wie ich sichtbar da bin. Wie oft hätte ich mir gewünscht, dass ich Thomas der Zweifler wäre. Der tatsächlich, der konnte Jesus anfassen. Aber Jesus hat schon gesagt, das ist eine absolute Ausnahme. Denn glücklich und selig ist derjenige, der nicht sieht und dennoch glaubt. Wir haben nicht diesen direkten Kontakt. Es ist immer indirekt. Das ist die Metapher, die Paulus benutzt. Es ist immer die Frage, ja, wo ist denn dein Gott? Es ist immer dieses Indirekte. Und das Zweite ist, unsere Gotteserkenntnis ist immer ja, bildhaft. Das dunkle Bild, von dem Paulus hier spricht, können wir setzen in Rätseln. In Rätseln. Und wenn mir jemand sagt, Alex, du sprichst in Rätseln, dann sagt er mir eigentlich, ich kapiere nicht, was du sagst. Ich verstehe nicht, was du sagst. Könntest du mir bitte klar und deutlich nochmal erklären, was du meinst? Du sprichst in Rätseln. Und wie würde Paulus darauf antworten? Paulus würde darauf antworten, ja, ich spreche in Rätseln. Aber nicht, weil ich mich nicht besser ausdrücken kann und nicht könnte, sondern weil ich von Gott spreche. Spreche ich in Rätseln, ich kann gar nicht anders reden als von dem Geheimnis Gottes. Dass man nicht einfach, wie in Wissenschaft, einfach 10 Punkte erklären kann und am Ende glaubt jemand. Ah, klar, 1 plus 1 gibt 2, wow, wo können wir uns taufen lassen? Es ist immer so dieses... ja, in Rätseln dunkles Bild. Und das Schöne ist, das war meine Erkenntnis, Gott sprengt also alle unsere Worte und alle unsere Gedanken. Gott ist immer noch größer, als wie wir ihn uns vorstellen und denken. Es gibt immer diesen Abstand zur göttlichen Wirklichkeit. Das heißt, alle unsere Kenntnis über Gott ist immer nur annäherungsweise. Und es wird ganz gefährlich, wenn wir das gleichsetzen. Warum? Die Tragweite dieser Erkenntnis damals für mich ist mir erst später klar geworden. Ob sie ganz klar geworden ist, das weiß ich nicht. Aber da ist mir aufgefallen, es gibt ja Menschen, die sagen, ich wurde christlich erzogen. Ich habe einen Glauben kennengelernt in meiner Familie. Gott sei Dank, wunderbar. Das ist mit der beste Start, den man sich wünschen kann. Ich hatte den Start nicht ganz so, ja, und bin so ein bisschen so später reingekommen in Glauben. Aber da hat man seinen Glauben, da hat man mal seine Erfahrungen Und was passiert ganz häufig? Die Leute entfernen sich vom Glauben. Vielleicht schon in der Pubertät, spätestens wenn man vielleicht irgendwie ins Studium kommt oder einen Beruf anfängt, plötzlich ist der Glaube nicht mehr da. Und dann sagen die Leute, der Glaube und manchmal auch Kinderglaube passt nicht mehr. Ich habe mich weiterentwickelt, aber der Glaube ist stehen geblieben. Und wenn jetzt die Leute denken, aber dieser Glaube ist doch das, was wer Gott ist, so ist Gott. Und nicht verstehen, es war damals vielleicht gut, richtig und angemessen. Aber jetzt ist es nicht mehr angemessen. Jetzt braucht man vielleicht neue Antworten, einen anderen Glauben zu der neuen Lebenssituation, in der ich drin bin. Da kann es sein, dass damalige Gewissheiten gut waren, aber jetzt nicht mehr weiterhelfen. Und dann gibt es noch Gemeinden, wenn dann solche Prozesse stattfinden und dann Fragen kommen, vielleicht an die Bibel, an vieles andere. Oh, frag nicht zu viel. Ja, das könnte ich vom Glauben wegbringen. Und genau dieser Rat, dieser Angst, dass sie vom Glauben wegkommen, führt sie gerade weg vom Glauben. Wenn wir nicht reif sind und fähig sind, das auszuhalten, die Zweifel, die Provokation, das Hinterfragen von der Bibel, vom Glaube, von Gott, aber auch von sich selbst natürlich. Und den Glaube neu zu gewinnen. Wer Kinderglauben mit Gott verwechselt, der kommt irgendwann in große Zweifeln. Und die Erkenntnis für mich ist, Gott ist immer noch größer. Der hat immer noch etwas parat. Er kann immer wieder neu auf uns eingehen. Es kann gut sein, dass dein jetziger Glaube nicht mehr zu deinen aktuellen Herausforderungen passt. Es kann gut sein. Dann mach dich auf den Weg zu Gott und such neue Antworten, neue Gewissheiten, neuen Trost, einen vielleicht bisher völlig unerkannten Glauben. Stichwort einfach Hiob. Bisher kannte ich Gott nur vom Hören sagen. Aber nach dem, was er erlebt hat, hat er die nächste Stufe erreicht und sagt für sich, also Stufe ist es nicht irgendwie zu sagen, es ist irgendwie ein besserer Christ, ja. Aber er hat eine Entwicklung durchgemacht, der Reife, und sagt, und nun habe ich Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und trotzdem ist es ein dunkles Bild. Aber er hat ihn trotzdem erfahren, in seiner Lebenssituation. Hat er andere Antworten gebraucht. Und dann hilft also immer die Erkenntnis, Gott ist immer größer als alles, was ich bisher erfahren habe und erlebt habe mit Gott. Und was vor einem Jahr funktioniert hat, kann heute schon nicht mehr funktionieren. Das haben genau die Jünger ja erlebt. Hat doch funktioniert. Warum jetzt hier nicht? War genau so auch ein Entwicklungsschritt. Ihre Gewissheiten haben sie in eine bestimmte Lebensphase getragen, dich vielleicht in eine bestimmte Lebensphase getragen, jetzt nicht mehr. Und das ist nicht schlimm. Das heißt nicht, wenn man die Gewissheiten aufgibt, dass man Glaube verliert. Sondern es kann gut sein, dass wir in einem Entwicklungsschritt drin sind. Notwendig ist, und das ist mir ganz wichtig, notwendig ist, sich dem Wandel zu stellen, ohne sich vor der Angst lähmen zu lassen, dass man den Glaube oder Gott verlieren könnte. Denn Gott hält immer noch mehr bereit, als wir denken. Und das sehen wir ja gerade bei Jesus, wenn so ein bisschen auch ausgeführt, hält immer noch mehr aus, als wir denken. Er bringt es zur Sprache. Er macht deutlich, was er gerade von Jüngern hält. Aber er hält sie aus. Er hält zu ihnen. Er hat nicht gesagt, geht aus dem Dienst, ich suche mir neue. Er hält sie aus. Und das ist eben drittens der Glaube Jesu. So wichtig. Jesus hat die Jünger ertragen, deren Erfahrungen nicht gereicht haben, um den Jungen zu heilen. Und Jesus hat den Vater getragen und ihm geholfen, trotz aller offenkundiger Zweifel. Weil Jesus schätzt auch das ehrliche Herz. Und warum hat er das gemacht, Jesus? Weil Jesus absolutes Vertrauen zu seinem himmlischen Vater hat. Er hat von seinem Glauben gesprochen. Wer glaubt, dem ist nichts unmöglich. Und das ist das, was Jesus gelebt hat. Das ist der Glaube Jesu. Er spricht hier von, in erster Linie von seinem Glauben. Und dieser Glaube Jesu hält den Kleinglauben und das Unvermögen der Jünger aus, ebenso wie die Zweifel des Vaters. Und so ist es auch bei dir. Dieser Glaube Jesu hält deine Zweifel aus, dein Unvermögen aus, deinen Kleinglauben aus. Das ist für Gott, der immer noch größer ist, der es immer noch besser überblickt, deine Lebenssituation, der dich durch und durch kennt. Das ist für den kein Problem. Er ist immer noch größer, stärker, mächtiger. Und er liebt es, zu helfen. Hilf meinem Unglauben. Das heißt, Glaube und Zweifel, das ist meine tiefste Überzeugung, Glaube und Zweifel können und dürfen nebeneinander stehen. Ich glaube auch, der Zweifel ist kein Makel des Glaubens, das man immer wieder hört. Immer wieder höre ich das in Predigten. Ich glaube, der Zweifel ist ein Teil des Glaubens. Und ich glaube, es wird nur gefährlich, wenn wir den Zweifel und den Glauben trennen. Wenn wir mit dem Zweifel alleine bleiben, dann wird es gefährlich. Und davon spricht aus meiner Sicht Jakobus, wenn er sagt, wenn nur noch der Zweifel da ist, wenn der Glaube weg ist, wenn es nicht mehr zusammengehört, wenn wir meinen, wenn ich Zweifel habe, dann passt der Glaube nicht, dann kann es sein, dass der Zweifel über dich kommt und mit dir macht, was du nicht willst, wie die Meereswoge. Glaube und Zweifel gehören zusammen und dann wächst der Glaube. Denk dran selbst, ich habe vom Glaube Jesu gesprochen, aber was ist der letzte Satz oder Gebet Jesu gewesen? Am Kreuz? Wisst ihr das? Ob es der allerletzte war, weiß ich jetzt gar nicht, aber einer der letzten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war der Zweifel und der Glaube. Da war es zusammen bis zum Schluss. Aber der Glaube war einfach größer. Der Glaube in einen liebenden, himmlischen Vater war größer. Deswegen ist er bis zum Ende gegangen, diesen Weg. Der Vater kam mit seinem Unglauben und bittet Jesus, dass er ihm Glauben schenkt. Warum? Weil er in allen berechtigten Zweifel und allen nachvollziehbaren Zweifel dennoch Glaube hat. Und vielleicht auch nur, kam es vier, wie ein Senfkorn. Aber der Senfkorn wächst und der Glaube hat immer wieder die Kraft, den Zweifel, vielleicht ist das Bild ein bisschen drastisch, aber den Zweifel zu ersticken, wenn dann die Staude wächst. Gell? Ein letztes, die Antwort Jesus soll uns nämlich ermutigen, der Jünger gegenüber, denn sie kommen zu Jesus, das ist ein schöner Rat an uns, sie kommen zu Jesus, sie schmollen nicht, ja, sie sind nicht jetzt, oh, der hat mich ja, Jesus hat sich ja bloßgestellt. Und dennoch kommen sie, und es steht schon schön drin, ganz zart bei Markus, sie kommen dann in einer alleine Stunde, sie gehen allein zu ihm ins Haus und fragen ihn da ganz intim, Herr, wieso konnten wir es hier nicht austreiben? Sie waren also offen. Sie haben wieder Fragen gestellt. Fragen, Fragen, Fragen. Wieso ist das so? Warum ging das nicht? Wie ist das zu verstehen? Was erlebe ich denn gerade? Wenn wir aufhören zu fragen, dann hören wir auf zu glauben. Fragen sind so wichtig. Und ich habe gestern am Freitag BU gestartet, eine neue BU gestartet. Ich habe gesagt, wisst ihr, es gibt nur eine dumme Frage, nämlich die, wo nicht gestellt wird. Fragt, löchert, lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Und dann sagt Jesus, diese Art kann durch nichts anderes ausfahren, als durch Beten. Und ich glaube, das ist so der Wink, den uns Jesus hier mitgibt, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. Dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. dass wir immer wieder seine Nähe suchen. Der Glaube sucht immer wieder, trotz Zweifel, die Nähe Jesu und fragt offen und ehrlich, wie sieht's aus? Ich glaube, einer hat mal gesagt, Gebet, im Gebet schaffen wir den Raum, dass Gott wirken kann. Das wünsche ich uns, in allem Zweifel. Amen.